Hallo und schön, dass Sie eingeschaltet haben zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast von pflege.de. Wir, das sind
Johannes Siegel, Fachredakteur bei pflege.de,
und ich, Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei pflege.de, der Anlaufstelle für pflegebedürftige Menschen sowie deren pflegende Angehörige im Internet.
In Pflegeleichter Leben geht es um Themen aus der häuslichen Pflege. Wir sprechen über Grundlagen der Organisation, über Finanzierungsfragen und über die täglichen Herausforderungen. Wir teilen unser Expertenwissen mit Ihnen, geben praktische Tipps und unterstützen Sie bei Ihren Aufgaben.
Ja, und heute sprechen wir über ein Thema, das viele von Ihnen vermutlich direkt betrifft oder möglicherweise auch ärgert. Es geht um den Entlastungsbetrag, eine Pflegeleistung, die Versicherte mit einem Pflegegrad abrufen können. Wie der Sozialverband VDK bereits im Jahr 2021 festgestellt hat, werden viele Pflegeleistungen sowie auch der Entlastungsbetrag ja von den Versicherten gar nicht erst in Anspruch genommen.
Genau, und deswegen hat pflege.de dazu eine Studie durchgeführt, weil wir eben wissen wollten, warum ist das so und was sind die Gründe dafür, dass die Leute mit dieser Leistung nicht zurechtkommen. Dazu wollen wir gleich zu Beginn unsere Kollegin Fabienne Helms begrüßen, die diese Studie zusammen mit unserer Kollegin Lara Röder durchgeführt hat. Hallo Fabienne.
Ja, hallo zusammen und vielen Dank schon mal für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall, heute hier zu sein. Vielleicht müssen wir vorab einmal ganz kurz erklären, was der Entlastungsbetrag überhaupt ist.
Wie Tina schon gesagt hat, ist der Entlastungsbetrag eine Pflegeleistung. Anspruch darauf hat jeder Versicherte in häuslicher Pflege ab Pflegegrad 1. Der Betrag ist dafür gedacht, pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen zu unterstützen, indem bestimmte Dienstleistungen im Umfeld der Pflege damit finanziert werden. Zum Beispiel Hilfe im Haushalt oder stundenweise Betreuung.
Und weil ich die Studie ja schon kenne, darf ich da gleich mal dazwischen funken und einwerfen, dass das in der Praxis leider so nicht immer klappt.
Ja, das stimmt, Tina. Unsere Studie hat gezeigt, dass 54% unserer Befragten gar nicht wissen, wo sie nach Angeboten zum Entlastungsbetrag suchen sollen und nur 40% die Leistungen überhaupt nutzen. Eine Interviewteilnehmerin hat uns erzählt, dass ihr oft auch einfach der Überblick fehlt, also welche Pflegeleistungen für was und in welchem Umfang überhaupt genutzt werden können. Hier wünscht sie sich einfach mehr Informationen von den Pflegekassen.
Ja, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Dann lass uns mal, bevor wir die Studienergebnisse besprechen, kurz auf diese Pflegeleistung eingehen. Wozu war diese Leistung denn eigentlich gedacht? Vielleicht sollten wir das erstmal erklären, Hannes.
Gerne. Also der Entlastungsbetrag beträgt für alle Pflegebedürftigen 125 Euro im Monat. 2025 steigt er um 4,5% auf dann 131 Euro. Der Betrag ist immer gleich hoch, egal welchen Pflegegrad man hat. Und man kann ihn einsetzen für, jetzt kommt eine kurze Liste, für die Kurzzeitpflege, für Tages- und Nachtpflege, für den ambulanten Pflegedienst, dort allerdings nicht für körperbezogene Pflege, und für Angebote zur Unterstützung im Alltag. Das sind niedrigschwellige Hilfsangebote, wie zum Beispiel Haushaltshilfen oder Betreuungsangebote. Was jetzt genau diese sogenannten Angebote zur Unterstützung im Alltag sein können und wer sie anbieten darf, das hängt davon ab, in welchem Bundesland man lebt. Denn da hat jedes Bundesland seine eigenen Regeln geschaffen.
Ja, da sagst du was, genau. Da haben wir auch schon die erste Hürde. Denn aus irgendeinem Grund darf ausgerechnet bei diesen Angeboten zur Unterstützung im Alltag jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kochen. Ja, warum das so ist, das weiß vermutlich keiner, aber das macht es für die Versicherten auf alle Fälle komplizierter.
Ja, an der Stelle muss ich vielleicht noch kurz ergänzen, diese Angebote zur Unterstützung im Alltag, die können zunächst mal von professionellen Dienstleistern kommen. Das ist in allen Bundesländern möglich. Jetzt ist es aber zumindest in den meisten Bundesländern auch möglich, Nachbarschaftshelfer für ihre Dienste zu bezahlen. Das können also Nachbarn, Freunde oder Freiwillige sein, die bei der Pflege helfen und dafür eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen. Und hier unterscheiden sich die Regelungen der einzelnen Bundesländer komplett.
Ja, wobei in zwei Dingen sind sich alle Bundesländer einig. Erstens, der Entlastungsbetrag darf nicht für nahestehende Angehörige wie Eltern oder Geschwister oder Kinder eingesetzt werden. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Und zweitens, für alle Versicherten gilt, dass sie einen Anbieter zum Beispiel für Hilfe im Haushalt finden müssen, der diese spezielle Zulassung hat. Oder eben eine freiwillige Person, die die Voraussetzungen für Nachbarschaftshilfe im jeweiligen Bundesland erfüllt. Denn die 125 Euro des Entlastungsbetrags sind keine Geldleistung, sondern die Pflegekasse erstattet die entstandenen Kosten nur für zulässige Angebote. Das heißt, der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden.
Da drängt sich mir auch gleich eine Frage auf, kann denn der Dienstleister oder eben auch der Nachbarschaftshelfer direkt mit der Pflegekasse abrechnen?
Das würde auch gehen. Dazu muss man dann eine sogenannte Abtretungserklärung unterschreiben, dass man eben seine Ansprüche an diesen Dienstleister abtritt. Dann rechnen die Anbieter direkt mit der Pflegekasse ab. wird bei den Einrichtungen wie Kurzzeitpflege, Tagespflege oder beim ambulanten Pflegedienst meistens so gehandhabt. So ein Formular finden Sie zum Beispiel auch bei pflege.de.
Gut, okay, aber nochmal zurück zu unserer Studie. Fabienne, was habt ihr denn noch so herausgefunden?
So einiges, Tina. Also gerade was die Bedingungen der einzelnen Bundesländer betrifft, finden zum Beispiel 44% die gesetzlichen Rahmenbedingungen in ihrem Bundesland zu kompliziert und 43% kennen diese nicht mehr. Also kaum bis gar nicht und das macht es natürlich schwer, den Betrag überhaupt effektiv zu nutzen. Und das bestätigte auch eine Interviewteilnehmerin, die uns gesagt hat, dass durch die fehlenden Informationen Unsicherheiten entstehen, die dann am Ende dazu führen, dass der Entlastungsbetrag gar nicht erst genutzt wird.
Kann ich mir gut vorstellen. Darauf haben wir dann auch als pflege.de reagiert und ein PDF-File erstellt mit einer Übersicht eben zu den Regelungen in den einzelnen Bundesländern. Die kann man sich jetzt bei uns kostenlos auf pflege.de herunterladen. Ich finde eine echte Hilfe, denn dann weiß man, welche Bedingungen für welches Bundesland eben gelten. Und mir würde das auf alle Fälle helfen, denn möglicherweise erfüllen Freunde oder Nachbarn die Voraussetzungen und können dann eben eine Zulassung erhalten.
Richtig, ja, also in NRW zum Beispiel, in Nordrhein-Westfalen, wurden die Zulassungsbedingungen aufgeweicht. Da braucht man nur noch eine Broschüre zur Nachbarschaftshilfe zu lesen und dann kann man als Nachbarschaftshilfer tätig werden.
Da dürfen sich dann alle in NRW freuen. Ich habe dann noch ein anderes Beispiel, wo die Regelung auf den ersten Blick ähnlich einfach erscheint wie in NRW, nämlich Hessen. Also dort muss man im Grunde nur einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Aber der Teufel steckt hier im Detail, denn in Hessen dürfen Privatpersonen mit so einem Erste-Hilfe-Kurs im Grunde nur im Haushalt unterstützen, was auch schon was ist. Aber alles, was mit Betreuung zu tun hat, ist nicht erlaubt. Das dürfen nur gewerbliche Anbieter. Und an dem Beispiel sieht man dann auch ganz gut, wie kompliziert das Ganze durch die verschiedenen Länderregelungen wird.
Ja, und dann gibt es auch Bundesländer, da wird es Privatpersonen besonders schwer gemacht. In Niedersachsen zum Beispiel braucht man neben einem Erste-Hilfe-Kurs noch ein erweitertes Führungszeugnis und man muss einen Pflegekurs absolvieren. Da überlegt man sich dann schon zweimal, ob sich der Aufwand wirklich lohnt.
Das stimmt, Hannes. Neben den sämtlichen Voraussetzungen gibt es aber auch noch weitere Probleme. Also zum Beispiel gibt es Schwierigkeiten in der Finanzierung. 64% geben an, dass die professionellen Dienstleister einfach zu teuer sind. Außerdem berichtet knapp die Hälfte, dass die Dienstleister keine freien Plätze haben. Das zeigt, dass es eben nicht nur Informationsdefizite gibt, sondern auch strukturelle Probleme bei dem Entlastungsangebot.
Jetzt wissen wir also auch, dass der Entlastungsbetrag für viele Menschen auch ein Belastungsbetrag sein kann. Wie können wir aber unseren Hörern Mut machen, Fabienne?
Gutes Wortspiel, Tina. Zunächst würde ich jedem vorschlagen, genau zu prüfen, für welche Leistung Sie den Entlastungsbetrag einsetzen wollen. Also wer ihn für die Hilfe im Haushalt verwenden will, kann vielleicht den Nachbarn oder die Hilfskraft überzeugen, sich eine so Zulassung zu holen. Wir haben ja gerade auch gehört, dass es zum Beispiel in NRW nicht so schwer ist. Ist die Person zugelassen, können die angefallenen Stunden mit der Pflegekasse abgerechnet werden.
Ja, und hoffentlich folgen andere Bundesländer bald diesem Modell. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man auf diese Art viele Leute für kleinere Pflegeaufgaben gewinnen kann. Aber die komplizierten und unterschiedlichen Bedingungen, das waren ja sicher nicht die einzige Schwierigkeit. Welche Probleme habt ihr in der Studie noch ausmachen können?
Ach, da gab es so viele Hürden für die Versicherten. Oft auch fehlt es auch einfach schlicht an der Information, dass es diese Pflegeleistung überhaupt gibt. 37% fühlen sich einfach nicht gut informiert. Aber selbst wer dann schon so weit ist, dass er die Leistung kennt und die Rahmenbedingungen in seinem Bundesland, der hat immer noch eine große Hürde.
Die da wäre?
Über die Hälfte unserer Befragten wissen nicht, wo sie nach Angeboten zum Entlastungsbetrag suchen sollen. Und immerhin 43% geben an, dass die Suche nach einem Anbieter alles andere als leicht ist.
Aha, das bedeutet, die meisten haben zwar verstanden, dass es diese Pflegeleistung gibt und sie wissen auch, dass sie nur einen Anbieter mit Zulassung über die 125 Euro nutzen können, aber sie wissen nicht, woher sie diesen Anbieter bekommen?
Richtig, Tina. Über das Thema Anbietersuche haben wir auch mit unseren Interviewteilnehmern gesprochen und das war ziemlich interessant, weil bestimmte Szenarien mehrfach erlebt wurden. Beispielsweise scheint ein zu langer Anfahrtsweg für Pflegedienste ein Problem zu sein, vor allem dann, wenn es wirklich nur um reine haushaltsnahe Dienstleistung geht. In mehreren Fällen wurde uns auch berichtet, dass der ambulante Pflegedienst nur kommt, wenn er zusätzlich pflegerische Aufgaben übernehmen kann. Aber gerade Personen mit Pflegegrad 1 oder Pflegegrad 2 benötigen eben meist noch keine umfassende Pflege.
Und was ist dann die Alternative?
Die Alternative ist, vielleicht hat man Glück und findet eine Person, die alle Voraussetzungen erfüllen kann und bereit ist, eben für eine kleine Aufwandsentschädigung ein-, zweimal die Woche im Haushalt zu helfen. Und schon kann man die Kosten dafür bei der Pflegekasse einreichen.
Wenn das aber nicht möglich ist, weil man zum Beispiel niemanden findet oder wenn man vielleicht in Bayern wohnt, wo die Bedingungen für eine Zulassung echt nicht so einfach sind, was ist dann?
Ja, dann muss man sich vielleicht doch nochmal auf die Suche nach einem gewerblichen Anbieter machen. Also hier möchte ich euren Hörerinnen und Hörern einen Tipp geben. Und zwar gibt es im Internet mehrere Datenbanken, die einen bei der gewerblichen Anbietersuche unterstützen können. Und bei den meisten stehen auch die Stundenhonorare mit dabei. Die Datenbanken werden zwar von bestimmten Krankenkassen bereitgestellt, sind aber trotzdem für alle Menschen nutzbar, also davon nicht irritieren lassen. Ich kenne beispielsweise den Pflegenavigator, den Pflegefinder oder den Pflegelotsen. Und trotzdem bleibt es dabei, die Anbietersuche kostet leider oft viel Zeit und Kraft, aber wichtig ist eben, ja, dran zu bleiben.
Ja, da sagst du was apropos Kosten. Das war bei der Studie ja auch ein Thema, die hohen Kosten der Anbieter, oder?
Ja, genau, das leider auch. Also wenn man dann schon einen Anbieter gefunden hat, der auch noch nach Landesrecht zugelassen ist, dann sind die Honorare oft zu teuer. Das sagen auch 64% unserer Befragten. Gerade im Vergleich zu Privatpersonen ist der Kostenunterschied sehr groß, was viele unserer Interviewteilnehmer auch kritisiert haben.
Das verstehe ich aus deren Perspektive, aber es ist doch auch nachvollziehbar, dass ein Unternehmer andere Preise aufrufen muss als eine Privatperson, die ehrenamtlich tätig ist, oder?
Ja, das schon. Aber für die Betroffenen ist es eben einfach oft eine Enttäuschung, denn bei den Stundensätzen von 40 € oder mehr ist der Betrag halt eben recht schnell aufgebraucht.
Ja, genau. Das ist ja auch das Problem, wenn man den Entlastungsbetrag für andere Leistungen wie Tagespflege oder bestimmte Leistungen bei einem Pflegedienst einsetzt. Da kommt man einfach mit dem Betrag nicht so weit.
Total. Fakt bleibt trotzdem, dass laut unserer Studie der Betrag am häufigsten für die Unterstützung im Haushalt eingesetzt wird. Also 77% von denen, die den Entlastungsbetrag in Anspruch nehmen, verwenden ihn für eine Unterstützung im Haushalt. Nur 21% für stundenweise Betreuung oder Beschäftigung und nur 19% zum Beispiel für die Hilfe beim Einkauf. Aber nicht alles ist negativ. Eine pflegende Angehörige, die wir interviewt haben, sagte uns, für sie war der Entlastungsbetrag schon eine sehr große Entlastung, weil sie selbst eben noch berufstätig war und nicht jeden Tag knapp 60 Kilometer zu ihrer pflegebedürftigen Mutter fahren konnte. Und den Entlastungsbetrag haben sie dann für eine Alltagsbegleiterin eingesetzt, die regelmäßig gekommen ist.
Das ist schon ein schönes Beispiel und trotzdem kommt man mit den 125 € nicht wirklich weit. Denn wir haben ja gerade darüber gesprochen, der durchschnittliche Stundensatz liegt bei 40 € circa und dann reicht ein Betrag von 125 €, naja, für 3 Stunden im Monat. Also eine Riesenentlastung ist es nicht.
Ja, da ist die Variante mit ehrenamtlichen Privatpersonen interessanter. Die dürfen ja nur eine Aufwandsentschädigung erhalten, die deutlich geringer ausfällt. Da kann man für die 125 € im Monat schon mehr Unterstützung bekommen.
Ja, das stimmt. Also wir haben gesehen, dass 72%, also eine deutliche Mehrheit, weniger als 6 Stunden im Monat an Unterstützungsleistung dafür in Anspruch nehmen können. Und 19% können immerhin 6 bis 9 Stunden pro Monat mit dem 125 € finanzieren. Sehr weit kommt man da tatsächlich nicht. Das ist auch die mehrheitliche Meinung unserer Interviewpartner.
Wir haben ja auch vorhin über die Hürde gesprochen, überhaupt einen Anbieter zu finden.
Ja.
Welchen Anbieter nutzen denn die Befragten so?
Spannende Frage, Tina. Größere Verbände wie die Caritas oder die AWO werden tatsächlich nur bei 18% unserer Befragten über den Entlastungsbetrag entschädigt. Am häufigsten, mit 55% der Befragten, fließt der Entlastungsbetrag in kleinerer Dienstleister, wie beispielsweise den Pflegedienst vor Ort. Und nur 23% der Befragten setzen die 125 € für eine Privatperson ein. Wahrscheinlich sehen die Zahlen hier aber nochmal ganz anders aus, wenn die Rahmenbedingungen in den einzelnen Bundesländern gerade für Privatpersonen eben nicht so kompliziert wären.
Es bleibt also schwierig. Das haben wir aus der Studie auf alle Fälle gelernt. Aber vielleicht sagst du uns, Fabienne, noch, was wir als Pflege.de jetzt tun können, damit es für die Betroffenen in Zukunft noch ein bisschen einfacher wird.
Also zunächst haben wir, wie vorhin schon erwähnt wurde, erstmal alle Zulassungsbedingungen für die einzelnen Bundesländer in ein PDF gepackt. Und das kann man sich bei pflege.de kostenlos herunterladen. Außerdem sind wir fest entschlossen, weiterhin Aufklärungsarbeit zu leisten. Also wir haben unsere Ratgeber auf pflege.de umfangreich überarbeitet und verweisen auf den Entlastungsbetrag überall dort, wo es auch Sinn macht. Genau. Und außerdem planen wir noch weitere Übersichten und einfache Merkblätter.
Also eine große Hilfe definitiv für alle, die unsere Webseite besuchen. Und trotzdem, was ich mir persönlich auch wünschen würde, ist, dass die Regelungen in ganz Deutschland einheitlich werden. Es ist schwer zu verstehen, dass gerade bei den 125 € Entlastungsbetrag in jedem Bundesland so unterschiedliche und vor allem auch so schwer verständliche Regelungen für Unterstützung im Alltag gelten. Also hier könnte man sehr viel für die Menschen vereinfachen.
Ja, absolut.
Ja, warum dann so kompliziert?
Ja, wenn man das wüsste, ne? Es wird ja immer sehr viel von Entbürokratisierung gesprochen, nur machen tut's dann irgendwie keiner. Aber man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar interessante Einblicke geben und vielleicht sogar die ein oder andere Anregung für Ihren Pflegealltag zu Hause. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei Fabienne für Ihren Besuch und für die interessanten Einblicke in die Studie.
Danke auch an euch, dass wir heute über die Studie hier sprechen konnten. Ja, so ein Austausch ist einfach wichtig und zeigt auch, dass es sich immer wieder lohnt, sich mit den einzelnen Pflegeleistungen genauer auseinanderzusetzen. Und ja, wie gesagt, für uns hört die Arbeit hier noch nicht auf, denn der Wunsch nach mehr Informationen und Hilfestellung rund um die häusliche Pflege ist einfach groß. Und genau hier wollen wir auf pflege.de weiterhelfen.
Genau, also es gibt genügend Hilfemöglichkeiten und Dokumente auf pflege.de, wo man nachlesen kann, was wichtig ist. Und auch wenn es dann nur 3 Stunden im Monat sind, dann lassen Sie sich bitte nicht entmutigen, weil vielleicht sind es die schon wert, dass Sie einen Anbieter finden und auch dann ein bisschen Entlastung haben. Die Studie und das PDF mit den Regelungen der einzelnen Bundesländer finden Sie auf www.pflege.de/studie2024. Den Link finden Sie auch in den Shownotes zum Podcast. In dem Sinne, Servus und bis zum nächsten Mal.
Schön, dass Sie heute zugehört haben und bis dahin.